Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich, heute hier predigen zu können. Und wir haben das gerade schon gesungen. You turn graves into gardens. Du bist ein Gott, der wirklich die Gräber in Gärten verwandeln kann. Und genau darum wird es auch heute gehen. Wir wollen uns heute mit dem letzten Teil, mit dem letzten Abschnitt im Buch Hiob beschäftigen. Und da geht es tatsächlich um die Wiederherstellung, die Gott schenkt. Was bedeutet das, wenn Gott uns wiederherstellt? Ich weiß, dass manche von uns gerade durch einige schwierige Zeiten gehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche erleben gerade Krankheit, so wie Hiob. Andere erleben gerade Streit und Entfremdung von Freunden oder Familie, so wie Hiob. Andere haben gerade Geldsorgen oder erleben materielle Ängste, so wie Hiob. Und wieder andere haben gerade Verluste in ihrer Familie zu beklagen, so wie Hiob. Wenn wir durch solche Leiden gehen, was kann uns dann Hoffnung geben? Und auch wenn wir gerade keine schweren Zeiten durchmachen, sondern das Leben einfach so vor sich hin plätschert, was kann uns dann Freude im Alltag geben? Dazu wollen wir uns heute das Ende des Buches Hiob anschauen. Aber um diesen Text zu verstehen, muss man auch etwas über das gesamte Buch Hiob wissen. Hiob, das war nämlich eine reale historische Persönlichkeit. Er hat vor ungefähr 4000 Jahren im heutigen Jordanien gelebt. Und Hiob war ein sehr reicher Mann. Zu dieser Zeit kam Reichtum vor allem daher, wenn man große Viehherden besaß, so wie bei Abraham zum Beispiel. Und Hiob hatte Herden von vielen Tausenden von Schafen und Ziegen und Kamelen und Rindern und Eseln. Nach heutigen Maßstäben war Hiob ein Millionär. Und er war auch ein sehr frommer Mann. Er hatte 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter. Und er achtete streng darauf, sie im Glauben an Gott zu erziehen und ihnen ein gutes Vorbild zu sein. Aber dann beschreibt das Buch Hiob ein Gespräch zwischen Gott und dem Teufel. Der Teufel kommt zu Gott und er fängt an zu sticheln und zu provozieren und sagt, wenn ich Hiob mal etwas Schlimmes erleben lasse und nicht immer alles gut für ihn läuft, dann wird er sich doch sofort von dir abwenden. Und das Unglaubliche passiert, Gott geht auf diese Provokation ein, er lässt sich darauf ein und sagt, okay, du darfst das mal ausprobieren, ich gebe dir die Erlaubnis dazu. Und daraufhin erlebt Hiob innerhalb kurzer Zeit eine Reihe schwerer Schicksalsschläge. Sein Vieh geht verloren, sein Reichtum ist auf einen Schlag dahin. Alle seine Kinder sterben durch eine schwere Naturkatastrophe. Und sogar seine Gesundheit geht verloren. Er bekommt schmerzhafte Geschwüre und ekelhafte offene Wunden am ganzen Körper. Seine Bekannten und Geschäftspartner wenden sich voller Ekel von ihm ab. Selbst seine Angestellten wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und sogar seine eigene Frau wendet sich von ihm ab. Sie ist so verzweifelt, dass sie ihm den Tod wünscht. Zu dieser Zeit kommen dann 3 alte Freunde von Hiob zu ihm, um ihm in dieser Not beizustehen. Es waren Eliphas, Bildad und Zophar. Und dann folgt im Buch Hiob ein ganz, ganz langer Teil mit Gesprächen zwischen diesen Freunden. Aber wenn man sich diese Gespräche durchliest, dann merkt man schnell, dass die sich eigentlich ziemlich im Kreis drehen. Martin Luther hat mal gesagt, dieser ganze Teil mit den Gesprächen, das ist einfach nur ein großes und langes Geschwätz. Und da hat er vollkommen recht. Das stimmt. Das ist der Sinn dahinter, dass das so ausführlich steht, dass man merkt, das ist einfach nur langes Geschwätz. Es beginnt damit, dass Hiob sich seinen Freunden öffnet und ihnen sein Leid klagt. Dass er sagt, dass er völlig verzweifelt über seine schwere Situation ist. Aber statt dass seine Freunde ihm helfen, versuchen sie ihm einzureden, dass sein Leiden eigentlich ganz allein seine Schuld wäre. Der erste Freund, Eliphas, der geht diese ganze Situation aus theologischer Perspektive an. Er sagt immer wieder, naja, wir wissen doch, dass Gott gerecht ist und nie etwas Unrechtes tut. Also, wenn er dich jetzt so leiden lässt, dann musst du es verdient haben. Und das klingt ja erstmal ganz logisch, aber es ist völlig falsch. Denn keiner von diesen Männern hat ja irgendeine Ahnung davon, was alles im Hintergrund passiert ist. Keiner von ihnen kennt dieses Gespräch zwischen Gott und dem Satan. Keiner von ihnen weiß den wahren Grund dafür, dass Hiob so außerordentlich hart behandelt wird. Und deswegen kann Hiob auch nur darauf erwidern, ja, tut mir leid, aber ich bin unschuldig. Ich stimme dir ja grundsätzlich zu, dass Gott gerecht ist, aber in meinem Fall hat er völlig willkürlich und ungerecht gehandelt. Ich verstehe ihn einfach nicht. Ich weiß nicht, warum er mich so leiden lässt. Und der zweite Freund, Bildad, der tritt als Traditionalist auf. Er sagt immer wieder so etwas wie, ja, jeder Mensch weiß doch, wie das läuft. Wir wissen doch alle, dass es guten Menschen gut geht und bösen Menschen geht es schlecht. Und wenn es dir gerade schlecht geht, Hiob, dann musst du wohl ein böser Mensch sein. Und Hiob kann darauf immer wieder nur sagen, na vielen Dank, deine Anklagen gegen mich sind schon ziemlich unfair. Es tut mir leid, ich habe nun mal keine Schuld auf mich geladen. Und Zophar, der dritte Freund, der vertritt den Standpunkt des Rationalisten. Er sagt, dass Gott ja nichts Unlogisches tut. Also, wenn Hiob derart auffällig alles auf einmal verloren hat, dann kann das ja kein Zufall sein, sondern offensichtlich wollte Gott ihn damit bestrafen für irgendeine Sünde, die Hiob getan hat. Aber Hiob betont immer wieder, ja sorry Leute, ich würde ja auch gerne wissen, warum Gott mich bestraft, aber ich kann es nicht sagen. Ich würde alles dafür geben, das zu erfahren, aber ich kann es mir nicht erklären. Es gibt keinen rationalen Grund dafür, warum ich so leide. Im Laufe der Zeit werden diese Dialoge immer hitziger, die Fronten verhärten sich. Die drei Freunde reden auf Hiob ein, aber Hiob merkt immer stärker, dass sie eigentlich gar keine richtigen Freunde sind, sondern dass sie ihm immer stärker zu Feinden werden. Und Hiob fleht um ihr Mitleid und um ihren Trost. Aber sie sind immer stärker davon überzeugt, dass er selbst schuld ist an seinem Elend. Sie meinen, dass er Gott als ungerecht bezeichnet und beschimpfen ihn als Heuchler und als Sünder. Aber Hiob hält daran fest, dass ihm keine Schuld bewusst ist. Er weigert sich, zu einer falschen Schuld zu stehen und in einer Lüge zu leben. Das geht viele, viele Kapitel lang in diesem Buch Hiob. Und irgendwann im 32. Kapitel des Buches, da sind diese Dialoge dann zu Ende. Sie haben sich einfach als fruchtlos erwiesen. Die Fronten sind total verhärtet. Hiob und seine Freunde sind immer verbitterter aufeinander geworden. Und da meldet sich dann eine neue Person zu Wort. Elihu. Ein vierter Freund von Hiob, der aber ein junger Mann war und sich deswegen nicht in die Gespräche einmischen wollte. Aber jetzt wird Elihu sauer. Und zwar sowohl auf Hiob als auch auf die drei Freunde. Und zu ihnen sagt er, ihr klagt Hiob die ganze Zeit an, aber ihr habt doch selber keine Ahnung, warum er diese schrecklichen Leiden durchmacht. Ihr stellt euch Gottes Handeln als einen Automatismus vor. So von wegen, also jemand tut etwas Gutes und Gott belohnt ihn, jemand tut etwas Böses und Gott bestraft ihn. Aber Gottes Weisheit steht doch völlig über unserem Denken. Wenn ihr denkt, ihr hättet Gott verstanden, dann zeigt ihr damit nur, dass ihr gar nichts von ihm versteht. Und zu Hiob sagt er, und du Hiob, du behauptest, Gott wäre ungerecht? Aber sag mal, ist dein Schöpfer dir denn irgendeine Art von Rechenschaft schuldig? Er steht doch so weit über dir. Er muss sich dir nicht erklären. Und seine Weisheit geht weit über unseren menschlichen Verstand hinaus. Während Elihu da redet, da zieht sich dann am Himmel ein Unwetter zusammen. Es beginnt zu blitzen und zu donnern, der Wind weht und Elihu ruft, da seht ihr doch, wie groß Gott ist. In diesem Sturm seht ihr doch, wie majestätisch und gewaltig er ist. Und Hiob, genau das ist doch der Sinn deines Leidens, dass Gott dir dadurch beibringen möchte, dass du an ihm festhalten sollst, auch wenn du ihn nicht verstehst. Gott will durch diesen Sturm, der in deinem Leben gerade tobt, zu dir reden. Und während Elihu noch spricht, da passiert genau das. Gott redet im Sturm zu Hiob. Wir haben keine Ahnung, auf welche Weise er gesprochen hat. Ob Gott ihm in leiblicher Gestalt erschienen ist, ob er eine Stimme vom Himmel gehört hat, oder ob Gott einfach nur in seinem Herzen gesprochen hat und seine Gedanken in eine neue Richtung gelenkt hat. Wir wissen das nicht, aber wir wissen, dass Gott zu Hiob sprach. Und er fragt ihn, Hiob, weißt du denn nicht, wer ich bin? Ich bin der Herr. Ich bin der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde. Und du glaubst, du müsstest mich verstehen? Du glaubst, du könntest mich verstehen und du zweifelst an mir, wenn du mich nicht verstehst? Und an vielen, vielen Beispielen macht Gott hier klar, wie hoch er über allem thront. Mit welcher Allmacht, Weisheit und Liebe er diese Welt ins Dasein gerufen hat und sie erhält. Und wie hoch seine Gedanken über unseren Gedanken stehen. Wie viel höher seine Wege sind als unsere Wege. Und an diesem Punkt, im allerletzten Kapitel des Buches Hiob, da beugt sich Hiob dann unter Gottes Führung. Er versteht seine Situation nicht. Er kann den Sinn in seinem Leiden nicht erkennen. Aber was er versteht, ist, ja Gott, du weißt es besser als ich. Egal was ich durchmache, egal wie es mir geht, ich werde immer an dir festhalten. Ich liebe dich und ich vertraue dir, ob ich dich nun verstehe oder nicht. Der Teufel kann echt einpacken. Er hat es nicht geschafft, Hiob von Gott abzubringen. Im Gegenteil, die Leiden haben Hiob am Ende nur dazu geführt, dass er sich umso fester an Gott festklammert. Und das Buch Hiob endet dann auf eine ganz, ganz erstaunliche Weise. Zuerst macht Gott den Freunden Hiobs klar, wie falsch sie gelegen haben. Während Hiob die ganze Zeit ehrlich und aufrichtig geblieben ist, haben sie wirklich von Gott wie von einem Wunscherfüllungsautomaten gedacht. Sie haben sein Wesen der Barmherzigkeit und Liebe völlig missverstanden und haben Hiob Vorwürfe gemacht, statt ihm Mitleid zu erweisen. Und Gott macht ihnen klar, ich werde euch diese Sünde nur dann vergeben, wenn Hiob sich bereit erklärt, für euch zu beten. Und damit sind wir dann jetzt im letzten Abschnitt von dem Buch Hiob angekommen. Hiob, Kapitel 42, Abvers 10. Und ich möchte euch diesen Text einmal vorlesen. Hiob 42, Abvers 10. Da heißt es, als Hiob für seine Freunde betete, wendete der Herr sein Geschick. Alles, was Hiob vorher gehabt hatte, vermehrte er auf das Doppelte. Alle seine Brüder und Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu ihm. Sie speisten in seinem Haus mit ihm, zeigten ihm ihr Mitgefühl und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Jeder von ihnen schenkte ihm ein Silberstück und einen Goldring. Und der Herr segnete Hiob danach noch mehr als zuvor. Er bekam Herden von 14.000 Schafen, 6.000 Kamelen, 1.000 Rindergespann und 1.000 Eseln. Außerdem bekam er noch einmal 7 Söhne und 3 Töchter. Seiner ersten Tochter gab Hiob den Namen Jemima, der zweiten den Namen Kezia und der dritten den Namen Keren Hapuch. Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als die Töchter Hiobs. Ihr Vater gab ihnen den gleichen Erbbesitz wie ihren Brüdern. Nach diesen Ereignissen lebte Hiob noch 140 Jahre lang. Er sah seine Kinder und Enkel aufwachsen, 4 Generationen. Als Hiob schließlich starb, hatte er ein langes und erfülltes Leben gehabt. Also hier in diesem letzten Abschnitt des Buches, da dreht sich die ganze Geschichte auf einmal um 180 Grad. Gott stellt Hiob wieder her und noch weit darüber hinaus. Und hier in unserem Abschnitt finden sich ein paar sehr erstaunliche Aussagen über das Wesen der Wiederherstellung. Guckt euch noch einmal hier Vers 10 an. Hier wird deutlich, dass die Wiederherstellung von Hiob ganz eng mit dem Gebet für seine Freunde verknüpft ist. Eigentlich waren das ja gar keine richtigen Freunde mehr. Im Gegenteil, Hiob hatte sie wirklich als seine Feinde empfunden. Aber als Hiobs Herz so weit war, dass er für seine Feinde Fürbitte tun konnte, als er für die Menschen beten konnte, die ihn so verletzt hatten. Das war dann der Punkt, in dem er Gottes Wesen auch wirklich verstanden hat. Er hatte verstanden, dass Gott die Liebe ist, sogar die Feinde liebt. Und als Hiob das verstanden hat, das war dann der Punkt, wo Gott ihn auch wiederherstellt. Und da tut Gott nicht einfach ein Wunder, wie er es auch hätte tun können, sondern er arbeitet zuallererst an den zwischenmenschlichen Beziehungen weiter. Vers 11, Hiobs Geschwister und Bekannte wenden sich ihm wieder zu. Das war in all dem Unglück, was Hiob getroffen hatte, eigentlich das Schmerzhafteste für ihn gewesen. Das hatte er in seinen Reden dann auch immer wieder betont, dass alle sich von ihm abgewendet hatten, dass alle ihn jetzt verachten und ihm Schuld zuweisen für sein Unglück und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Aber genau da setzt Gott jetzt an, um Hiob wiederherzustellen. Der legt es Hiobs Bekannten aufs Herz, ihn zu besuchen und ihm Solidarität auszusprechen. Jetzt auf einmal haben die Herzen sich verändert. Und jetzt beginnen die Leute, mit Hiob Mitgefühl zu haben, statt ihn zu verachten. Und weil er alles verloren hat, organisieren sie eine große Spendenaktion für ihn. Jeder schenkt Hiob ein Silberstück und einen Goldring. Also es war ein richtiges Crowdfunding, damit Hiob wieder neu in sein Business starten kann. Und mit dieser Starthilfe schafft Hiob es dann, auch auf Anhieb wieder erfolgreich zu werden. Vers 12, Hiob bekommt riesige Viehherden. Das war ein riesiger Reichtum in der damaligen Zeit. Wenn man die Zahlen hier mit den Angaben vom Anfang von Hiob im ersten Kapitel vergleicht, dann sieht man, dass Hiobs Besitz sich nachher im Vergleich zu vorher tatsächlich verdoppelt hat. Nur für eine Angabe stimmt das nicht ganz. Und zwar hier in Vers 13, da steht, dass Hiob noch einmal 10 Kinder bekommt. Vor seinem Unglück hatte Hiob 10 Kinder gehabt und jetzt bekommt er nicht etwa 20, sondern wieder 10 Kinder. Und das ist ein Hinweis darauf, dass ein Menschenleben in Gottes Augen wirklich unendlich wertvoll ist und nie einfach ersetzt werden kann. Und außerdem ist das auch ein Hinweis auf das ewige Leben. Auch wenn die ersten 10 Kinder von Hiob gestorben waren, dann sind sie doch bei Gott weiterhin lebendig. Denn Menschenseelen leben ewig. Und deswegen stimmt es eigentlich schon, dass Gott die Anzahl der Kinder Hiobs verdoppelt hat. Übrigens auch ganz nebenbei, wenn Hiob hier noch einmal 10 Kinder mit seiner Frau bekommen hat, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass seine Beziehung zu seiner Frau sich wiederhergestellt hat. Und dann hier in Vers 14 wird es ein bisschen verrückt, da tritt dieses Buch auf einmal völlig aus seiner eigenen Kultur heraus. Dass uns hier die Namen der drei Töchter Hiobs überliefert werden, ist extrem auffällig. Denn die damalige Kultur war patriarchalisch geprägt. Das heißt, Männer galten als wertvoller als Frauen. Und wenn schon irgendwelche Namen in diesem Text überliefert werden, dann doch wohl die von Hiobs Söhnen. Aber hier, nein, Hiobs Söhne werden gar nicht mehr erwähnt, sondern hier stehen nur die Namen seiner drei Töchter. Warum? Naja, das liegt daran, dass Namen damals eine große Bedeutung hatten. Und wie Hiob seine Töchter benannt hat, das zeigt noch einmal ganz neu auf, was das Wesen der Wiederherstellung Hiobs ausmacht. Der Name von Hiobs erster Tochter lautet Jemima. Das ist ein Wort, das das ist ein althebräisches Wort, das in der Bibel nur hier vorkommt, nirgendwo sonst. Und es gibt auf Altarabisch ein Wort, das so ähnlich klingt und das Taube bedeutet. Und deswegen meinen manche modernen Bibelübersetzer, dass dieses Wort auch hier so etwas wie Taube bedeutet. Aber wahrscheinlich hängt dieses Wort sehr viel eher mit dem althebräischen Wort für Tag zusammen. Mit dem Ende des Wortes dann als eine feminine Endung, wie das typisch für Mädchennamen war. Es gibt ja bereits Bibelübersetzungen seit über 2500 Jahren und alle antiken Bibelübersetzer, die althebräische Muttersprachler waren, haben dieses Wort immer mit Tag übersetzt. Und das passt auch hier sehr gut. Denn der erste Schritt bei Hiobs Wiederherstellung durch Gott war, dass Gott ihm einen neuen Tag geschenkt hat. Nach der langen Nacht von Hiobs Leiden hat er endlich wieder Tageslicht gesehen. Ein neuer, heller Tag des Glücks hat für ihn begonnen. Und der Name von Hiobs zweiter Tochter ist Kezia. Kezia ist der Name von einer Gewürzpflanze eigentlich. Die wird auch Cassia oder Zimtblüte genannt. Und diese Pflanze wurde damals zerrieben und mit Öl vermischt, als kostbares Parfüm benutzt oder auch zu medizinischen Zwecken. Das war der Hauptzweck eigentlich. Das heißt, dieses Öl wurde als Salbe auf offene Wunden aufgetragen. Und genau das ist eigentlich auch das, was Hiob in dieser Zeit erlebt hat. Gott hat ihm das Öl gegeben, das seine Wunden heilt. Das Salböl der Wiederherstellung, das duftende Öl, das Verletzungen versorgt. Das ist der zweite Schritt in Gottes Wiederherstellung. Die Heilung von allen Verletzungen, die noch offen liegen. Und der Name der dritten Tochter ist Keren Hapuch. Ehrlich gesagt, das ist so ein Name, den ich mir nicht für ein Mädchen aussuchen würde. Aber hey, wenn du eine Tochter bekommst, dann kannst du ja mal gucken, ob Keren Hapuch für dich ein schöner Name ist. Auf jeden Fall ist es ein sehr interessanter Name. Keren heißt Horn und Hapuch heißt der Duft oder das, was Duft verbreitet. In der Antike war es so, dass Tierhörner reich verziert wurden und dann, dass darin dann Sachen aufbewahrt wurden. Und zwar Parfümöle oder farbige Öle als Schminke für Frauen. In der Bibel wird ja auch immer wieder beschrieben, wie zum Beispiel ein Prophet ein Horn mit Salböl nimmt, um damit einen König zu salben. Das waren genau solche Hörner. Und bereits damals gab es auch das Symbol des Füllhorns. Das ist also eben so ein Horn mit Salböl als Symbol für Überfluss und reiches Glück steht. Dieses Symbol wird bis heute ständig benutzt. Zum Beispiel seht ihr hier in den Staatswappen von Peru ganz unten und im Staatswappen von Panama unten links ebenso ein Füllhorn mit Goldstücken als Symbol für überfließenden Reichtum. Und genau diese Bedeutung ist auch das, was Hiob damals erlebt hat. Gott hat ein Füllhorn an Gutem über ihm ausgegossen. Er hat ihn reichlich gesegnet. Das ist der letzte Schritt der Wiederherstellung. Zuerst schenkt Gott Hiob einen neuen Tag, einen neuen Anfang. Er versorgt seine Wunden mit dem duftenden Öl der Heilung und schließlich schüttet er ein Füllhorn an Segen über ihm aus. Vers 15 betont noch einmal, wie sehr Hiob seine Töchter liebt, die für ihn ein Zeichen der Wiederherstellung geworden sind. Er gab ihnen das gleiche Erbe wie seinen Söhnen. Und das war absolut nicht normal damals. Aber das zeigt zwei Dinge. Zum einen zeigt es, wie Hiob in seinem neu geschenkten Leben, in seinem neuen Anfang, damit begonnen hat, wirklich wahre Gerechtigkeit zu üben. Über Jahrtausende hinweg und bis heute hat es die Menschheit nie geschafft, Frauen dieselbe Ehre zukommen zu lassen wie Männer. Aber wir wissen, dass wir, wenn wir Töchter und Söhne Gottes sind, auch von ihm als Erben eingesetzt sind, dass wir Erben seines Reiches sind, und zwar völlig unabhängig von unserem Geschlecht. Und zum Zweiten zeigt dieser Satz einfach noch einmal, wie wichtig Hiob seine Töchter waren, wie dankbar er für seine Wiederherstellung war, bis zum Ende seines Lebens, wo er sein Erbe verteilt hat. Wie er nie aufgehört hat, den neuen Tag zu preisen, den Gott ihm geschenkt hat. Ihm für das Öl der Heilung zu danken, mit dem Gott seine Verletzungen behandelt hat. Und Gott für die Fülle des Segens zu loben, die er über ihm ausgegossen hat. Vers 16 und 17 sind dann der Abschluss des Buches Hiob. Hiob wurde unglaublich alt. Wir wissen, dass es damals viele Menschen gab, die extrem alt geworden sind, viel älter als heutzutage normal ist. Aber Hiobs Lebensalter ist wirklich erstaunlich. Er hatte wirklich noch ein langes und erfülltes Leben und konnte diese Welt am Ende in wahrer Zufriedenheit verlassen. In dieser wahren Geschichte geht es um Wiederherstellung durch Gott. Und zwar völlige Wiederherstellung. Denn unser Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Hiob hat wirklich ein neues Leben geschenkt bekommen. Und nicht nur irgendwie einen neuen Anfang, sondern ein von Anfang bis Ende reich gesegnetes neues Leben. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass seine Lebensgeschichte aufgeschrieben wurde. Dass wir heute noch von Hiob lernen können, was vollkommene Wiederherstellung bedeutet. Denn wisst ihr, selbst die harten Leiden, die Hiob durchgemacht hat, sind nur ein kleines Beispiel für ein noch viel größeres Leid, was unsere ganze Welt befallen hat. Und dieses Leiden heißt Sünde. Sünde ist alles Böse, was wir Menschen tun. Diese Sünde ist das Urproblem der Menschheit. Denn sie trennt uns von Gott, dem vollkommenen, absolut liebevollen, guten Gott. Und sie trennt uns auch voneinander. Die Bibel sagt, dass wegen der Sünde alles Leid in die Welt gekommen ist. Der Tod, der Schmerz, die Klage. Alles Schlechte, was wir in dieser Welt sehen, ist letztlich der Sünde geschuldet. Auch all das Schlimme, was Hiob durchgemacht hat. Aber eben nicht so, wie seine Freunde dachten, dass sein Leid eine Folge von seiner eigenen Sünde ist, sondern Hiob musste unschuldig Leiden durchmachen, weil er nun einmal in einer gefallenen Welt lebte. Weil wir in einer Welt leben, in der manches Leiden uns einfach nur sinnlos erscheint. In einer Welt, die so tief in Schuld verstrickt ist, dass die ganze Menschheit verrückt spielt und auch die ganze Natur verrückt spielt. Vom ersten Sündenfall an bis heute. Aber was hier steht, das kann uns Hoffnung geben. Denn die Wiederherstellung, die Gott damals Hiob gegeben hat, die dürfen auch wir in unserem Leben erleben. Unser größtes Leid ist unsere eigene Sünde. Das, was uns von Gott trennt, was uns zu Feinden Gottes macht. Aber Gott liebt selbst seine größten Feinde. Und er hat sich in Jesus Christus selbst aufgeopfert, damit wir Versöhnung und Wiederherstellung erleben können. Am Kreuz hat er gelitten und das hat er für uns auf sich genommen, damit wir die Last unserer Sünde nicht mehr tragen müssen. Am Kreuz nahm Jesus die Schuld und Sünde der ganzen Welt, alles Böse und Schwere, was uns plagt, all das, was uns von Gott entfremdet und von unseren Mitmenschen, alles, was wir Böses getan haben und auch all das, was uns Böses angetan wurde. Er nahm das auf sich selbst. Die Sünde und das Leid der ganzen Menschheit trug Jesus Christus am Kreuz, damit wir in eine neue Freiheit eintreten können, damit Gott auch uns einen neuen Tag schenken kann. Wenn wir einfach an Jesus glauben, dann haben wir ein neues Leben, einen völligen Neustart. Die Bibel beschreibt das öfters mit den Bildern von einer neuen Geburt oder auch mit einem ganz neuen Leben, einer neuen Schöpfung. Wenn jemand an Jesus glaubt, wenn jemand mit ihm verbunden ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Und so kann Gott auch uns wiederherstellen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Wenn wir so wie Hiob anerkennen, dass er alles in der Hand hat und wenn wir ihm einfach nur vertrauen. Diese Wiederherstellung ist ein Werk des Heiligen Geistes in uns. Denn wenn jemand sich dazu entscheidet, sein Leben auf Jesus zu setzen und sich ihm mit Leib und Seele anzuvertrauen, dann gibt Gott seinen Heiligen Geist in unser Herz hinein, der uns begleitet und uns neu macht und uns mit Gott verbindet. der uns fähig macht, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Die Sünde dann auch mehr und mehr hinter uns zu lassen. Und der uns tröstet und uns aufhilft, wenn wir weiterhin an unserer Sünde oder an den Folgen von Sünde leiden. Der Heilige Geist kann uns wiederherstellen. Und deswegen kann Hiobs Lebensgeschichte auch uns heute zum Vorbild werden. In Jakobus 5, Vers 11, da steht, dass Hiob uns ein Beispiel sein kann. Jakobus schreibt: Ihr wisst ja, dass wir die glücklich preisen, die durchhalten. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört und gesehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Denn der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Jakobus zeigt, dass wir aus Hiobs Lebensgeschichte eigentlich drei Dinge für uns heute mitnehmen können. Er sagt zum Ersten, dass diese Geschichte Gottes Wesen zeigt, Gottes Charakter, dass er voller Mitgefühl und Erbarmen ist. Zweitens lehrt sie uns, in schwierigen Situationen durchzuhalten und standhaft zu bleiben. Und drittens können wir auch sehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Das heißt, wir können etwas über das Wesen der Wiederherstellung lernen. Zunächst mal hier zum Charakter Gottes ein paar Worte. Gottes Wesen zeigt sich ganz deutlich in seinem Mitgefühl und in seinem Erbarmen. Das hat sich bei Hiob wunderbar gezeigt. Gott hätte ihn nicht wiederherstellen müssen. Er wäre genauso gerecht gewesen, wenn er das nicht getan hätte. Aber er wollte Hiob Gutes erweisen. Er hat sich mit Hiob zusammen danach gesehnt, dass er diese schlimme Phase in seinem Leben zu Ende bringt. Und das zeigt auch unsere Wiederherstellung. Gott hat uns gesehen in unserer Sünde, in unserem Elend, in unserem Tod. Und er hat in Jesus Christus alles dafür gegeben, dass er uns wiederherstellen kann, weil er voller Mitgefühl und Erbarmen ist. Er hätte das nicht tun müssen. Er hat es freiwillig getan, obwohl es ihn alles gekostet hat. Er hat es getan, weil er uns aus tiefstem Herzen liebt und sich so danach sehnt, uns Gutes zu tun. Das gilt für dich, egal was du gerade durchmachst, egal welche Schmerzen du trägst. Du darfst wissen, dass unser Gott voller Mitgefühl und Erbarmen ist. Und daran kannst du festhalten. Und dieses Wissen kann dich auch durchtragen. Und das Zweite, was Jakobus über Hiob schreibt, ist, seine Geschichte lehrt uns Standhaftigkeit. Hiob hatte bis zum Ende seines Lebens keine Ahnung, warum Gott dieses schwere Leid über ihn hatte kommen lassen. Aber er hat durchgehalten im Vertrauen auf Gott. Und heute können wir tatsächlich schon eher sehen, warum Hiob gelitten hat, welchen Sinn das hatte, warum Gott sich auf die Provokation des Teufels eingelassen hat. So hat Gott nämlich den Teufel mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Ja, Hiobs Leiden waren echt und sie waren sehr hart. Aber Gott hat es am Ende hingekriegt, nicht nur, dass Hiob am Ende Gott neues Vertrauen ausgesprochen hat, statt sich von ihm abzusagen, wie der Teufel das geplant hatte. Nicht nur, dass die Zerstörung, die der Teufel angerichtet hatte, repariert wurde. Nein, sondern Gott hat Hiobs Lebensgeschichte danach sogar in ein Buch schreiben lassen. Und Millionen und Abermillionen von Menschen seit Tausenden von Jahren haben dieses Buch gelesen und können daraus lernen, Gott zu vertrauen, egal was geschieht. Und seiner Führung für unser Leben zu vertrauen, selbst wenn wir ihn nicht verstehen. Da hat Gott in seiner Liebe und in seiner Weisheit auf ganzer Linie gewonnen. Und heute können wir darin den Sinn in Hiobs Leiden erkennen, auch wenn Hiob selbst ihn nicht erkennen konnte. Wisst ihr, Leid und Probleme in unserem Leben können uns prägen und uns verändern. Aber sie können uns auf zwei verschiedene Arten und Weisen verändern. Es gibt manche Menschen, die Leid durchmachen und die auf die Listen des Teufels reinfallen und sich von Gott abwenden. Sie sagen dann, ich kann den Sinn nicht erkennen, ich kann Gott nicht verstehen, also will ich nichts mit Gott zu tun haben. Aber das ist ziemlich kurz gedacht. Denn ganz ehrlich, wenn du dich für so schlau hältst, dass du denkst, dass du den Sinn hinter allem erkennen musst, was dir passiert, wenn du denkst, dass du auch nur ansatzweise Gottes Wege verstehen kannst, dann zeigst du damit in Wirklichkeit nur, dass du gar nichts verstanden hast. Wenn Gottes Wege nur so hoch wären, wie unser Verstand sie begreifen kann, dann wären sie ziemlich niedrig. Aber Leid kann uns auch dazu führen, wie Hiob, am Ende Gottes unbegreifliche Allmacht anzubeten und ihm unser Vertrauen auszusprechen. Und wenn wir das tun, dann können wir eben auch seine Hilfe und seine Wiederherstellung erfahren. Das ist kein Automatismus. Die Geschichte von Hiob muss sich nicht eins zu eins in unserem Leben wiederholen, sondern es bleibt seine persönliche Geschichte. Hier steht ja nirgends, dass es jedem so ergeht, wie es Hiob ergangen ist. Aber seine Geschichte kann uns eine lebendige Hoffnung geben. Sein tiefes Leid hat Hiob dazu gebracht, sich nur noch fester an Gott zu klammern. Und es hat seinen Glauben verändert und gestärkt. Und so können wir auch wir in jeder Situation am Glauben festhalten. Es zulassen, dass alles Schwere, was uns begegnet, uns nur näher zu Gott hintreibt, statt uns von ihm wegzudrängen. Wir können Standhaftigkeit lernen, durchhalten, im Vertrauen auf Gott, auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Es ist so, wie es der Prophet Micha einmal geschrieben hat. Micha schreibt, wenn ich im Finstern sitze, dann ist der Herr mein Licht. Und das können wir erleben, dass Gottes Licht auch unsere Finsternis hell macht. Und das ist eigentlich auch der erste Schritt, wenn es um das Wesen der Wiederherstellung geht. Denn wie Hiob kannst auch du erleben, dass Gott dir Jemima schenkt, einen neuen Tag in seiner Gnade. Und du kannst erleben, dass Gott dir Kezia schenkt, das Öl der Heilung, das alle Verletzungen und Verwundungen unserer Vergangenheit behandeln kann. Das geschieht durch den Heiligen Geist, der in uns lebt und der uns immer wieder neu an das neue Leben erinnert, das Jesus Christus uns ermöglicht hat. Du brauchst nicht mehr mit deinen alten Wunden herumzulaufen. Gott will dich gesund machen. Er wartet nur darauf, dass du ihm dein Vertrauen aussprichst, dass du die Heilung annimmst, die er dir anbietet, dass du ihn darum bittest, dass sein Heiliger Geist seine Wirkung in dir entfaltet. Jesus hat mal gesagt in Lukas Evangelium Kapitel 11, Vers 13, wenn wir Gott darum bitten, dass sein Heiliger Geist in uns wirkt und arbeitet, wenn wir voller Vertrauen zu ihm kommen und mit unseren Verwundungen und mit allem, was uns belastet, dann wird der Heilige Geist seine Arbeit in uns tun. Und dann können wir in unserem neuen Leben auch Keren Hapuch erfahren. Die Fülle an Glück und Segen, die Hiob erlebt hat. Eine völlige, vollkommene Wiederherstellung. Nicht nur bis an einen Punkt, wo wir einst waren, sondern weit darüber hinaus. Und zwar bis hin zur ewigen und vollkommenen und perfekten Wiederherstellung, die wir im ewigen Leben in Gottes Herrlichkeit einmal erfahren werden. Das sind die drei Schritte, die Gott mit Hiob gegangen ist. Das ist das Wesen der Wiederherstellung, was wir von ihm lernen können. Und so will Gott auch unser Leben wiederherstellen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ich habe ja am Anfang der Predigt die Frage gestellt, was kann uns Hoffnung geben, wenn wir leiden? Und was kann uns Freude geben, wenn wir einfach durch unseren Alltag trotten? Hiob zeigt uns hier das Wesen der Wiederherstellung durch Gott. Wie Gott uns einen neuen Tag schenken kann. Wie er unsere Wunden heilt. Und wie er wirklich ein Füllhorn an Gutem über uns ausgießen möchte. Auch du kannst so wiederhergestellt werden. Gott kann auch deinem Leben eine neue Richtung, einen neuen Anfang geben. Er kann auch deine Verwundungen heilen und dir seine Fülle schenken, wenn du ihm vertraust. Denn am Kreuz von Jesus, da ist das Böseste, was diese Welt zu bieten hat, Verrat und Mord, auf das Beste getroffen, was Gott uns geben kann. Seine Vergebung, seine Wiederherstellung. Wenn wir auf das Kreuz blicken und wenn wir das Beispiel von Hiob anschauen, dann können wir wirklich mit Sicherheit wissen, dass es wahr ist, was Jakobus über diese Stelle geschrieben hat. Dass Gott voller Mitgefühl und Erbarmen ist. Er liebt es, uns aufzubauen und uns Gutes zu tun. Und das kann uns neue Freude schenken. Freude an dem neuen Leben, das Gott uns gibt. Und eine Hoffnung, die auch in schweren Zeiten trägt. Die Hoffnung auf seine Wiederherstellung. Wir können standhaft bleiben, denn Gott hat uns seinen Plan gezeigt, dass er uns völlig wiederherstellen möchte. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch einmal diesen Vers aus Jakobus 5, Vers 11 vorlesen. Ihr wisst ja, dass wir die glücklich preisen, die durchhalten. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört und ihr habt gesehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Denn der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Amen.